das hier ist eine neue Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Mein Name ist Luna, ich arbeite beim Pontes-Institut und ich führe euch heute wieder durch diese Folge. Es ist wieder eine Q&A-Folge, das heißt, dass wir kurz und knapp in wenigen Minuten mehrere verschiedene Fragen zum Thema christlicher Glaube beantworten. Let's go! In der ersten von 6 Fragen heute geht es um Himmel und Hölle. Was hat es damit auf sich und kommen am Ende nicht einfach alle Menschen in den Himmel? Diese Frage beantwortet meine Kollegin Heike für euch.
Kommen am Ende alle in den Himmel? Und was ist mit der Hölle? Vielen Dank für diese Frage. Ja, wie ist das am Ende? Kommen alle in den Himmel oder gibt es so etwas wie die Hölle? Und wäre das nicht ungerecht, wenn Gott Menschen einfach so in die Hölle wirft? Würde das etwa zu seiner Liebe passen? Das ist eine spannende Frage, die mich selbst auch schon beschäftigt hat, weil es dabei ja um Gottes Liebe und um seine Gerechtigkeit geht. Vielleicht kommen dir beim Thema Hölle Bilder in den Sinn. Gemälde in alten Kirchen, wo die Flammen nur so lodern und kleine Teufel mit einer Mistgabel aufeinander losgehen. Damit wurde Leuten Angst gemacht. Aber darum geht's in der Bibel zum Glück nicht. Im Zentrum steht Gottes Liebe, die er allen Menschen anbietet. Was ist jetzt aber mit denen, die Gottes Liebe ablehnen? Dazu gibt's im Grunde 3 Positionen. Erstens, manche sagen, wer nicht zu Jesus gehört, der leidet am Ende ewige Qualen in der Hölle. Das ist die klassische Position zur Hölle, die in der Geschichte von Theologie und Kirche am häufigsten vorkommt. Zweitens gibt es die Position von der Auslöschung, wo man davon ausgeht, dass die, die die Liebe Gottes nicht akzeptieren, aufhören werden zu existieren. Das Bild vom Feuer ist dann nicht ein Bild fürs ewige Leiden, sondern dafür, dass etwas vernichtet wird. Und drittens sagen manche, am Ende werden alle bei Gott sein. Wenn Gott alle liebt, dann wird er es am Ende ja auch schaffen, alle in seine Gegenwart zu holen. Ich finde, dass es für alle 3 Positionen gute Argumente aus der Bibel gibt. Wie Gott das alles am Ende machen wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Gott wird in der Bibel als jemand beschrieben, der gerecht ist und liebevoll. Und darauf vertraue ich. Und ich bin überzeugt, dass er das am Ende sehr gut regeln wird. Wenn am Ende nicht alle bei ihm sind, dann ist das nicht so, dass Gott aus schlechter Laune heraus dann gewisse Leute einfach so mal in die Hölle wirft. Vielmehr nimmt Gott dann den Menschen ernst, der konstant Nein zu ihm sagt und sein Liebesangebot ablehnt. Es wäre so etwas wie die Demut Gottes vor dem Nein des Menschen. Er würde ihn nicht zur Gemeinschaft mit ihm zwingen, sondern ihm seinen Willen lassen. Dann ist es also so, dass nicht Gott den Menschen wegstößt, sondern der Mensch sich selbst ausschließt. So ähnlich drückt das der englische Schriftsteller C.S. Lewis aus, wenn er sagt, am Ende werden nur 2 Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben die Hölle gewählt. So sagt es C.S. Lewis, und ja, das wäre dann nicht Gottes Wunsch und auch nicht seine eigentliche Idee. Gott hat Sehnsucht nach jedem einzelnen Menschen. Er lädt jede und jeden in die Beziehung zu ihm ein. Er will, dass alle Menschen Gott kennenlernen und Gemeinschaft mit ihm haben. Dafür schlägt sein Herz. Und das ist die Einladung, die Jesus auch dir gegenüber ausspricht. Er lädt dich ein, ihn kennenzulernen. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, dann ist ganz klar, dass sich nichts von der Liebe von Jesus trennen kann.
Und was ist eigentlich mit den vielen Regeln im christlichen Glauben? Nimmt Gott mir nicht eigentlich meine Freiheit? Ich meine, es gibt so viele Don'ts, wenn man Christ ist, und so viele Do's, die man erfüllen muss. Wie sieht es damit aus? Ich nehme euch mit und zeige euch, was ich darüber denke.
Nimmt Gott mir meine Freiheit? Sonntags in die Kirche gehen, vor dem Essen beten, 40 Tage fasten. Christsein bedeutet Regeln, 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 oder? Ich kann verstehen, wie man darauf kommt. Immerhin gibt es in der Bibel insgesamt über 600 Gebote. Die bekanntesten davon die 10 Gebote. Du sollst nicht töten und so weiter. Aber was steckt hinter diesen Regeln? Ist Gott einfach ein Spielverderber, der möchte, dass unser Leben so langweilig wie möglich ist? Ich habe dieses Jahr endlich meinen Führerschein gemacht. Nach zahlreichen Theorieeinheiten und unendlich Fahrstunden durfte ich zur Prüfung antreten und habe dann beim 2. Versuch auch bestanden. Eins der Dinge, die mein Fahrlehrer mir immer und immer wieder eingebläut hat, ist die 30er-Zone und wie unfassbar wichtig es ist, sich an sie zu halten. Jetzt, wo ich regelmäßig Auto fahre, gebe ich zu, ich bin manchmal von den Geschwindigkeitsbegrenzungen genervt. Ich hab's eilig, die Straßen sind leer, kaum Fußgänger unterwegs, aber nein, ich muss trotzdem 30 fahren. Nun, wir wissen, dass diese Begrenzung nicht dafür da ist, um Autofahrer sinnlos zu ärgern. Sie zielt auf den Schutz menschlichen Lebens ab. Ja, die 30er-Zone ist eine Maßnahme, um gutes, sicheres Leben zu ermöglichen. Genauso ist es mit den Geboten Gottes. Gott liebt uns unendlich, so sehr, dass er uns Richtlinien gibt, die uns schützen sollen. Sie zeigen uns einen gesunden Umgang mit uns selbst und miteinander und damit den Weg zu einem guten Leben. Gott gibt uns seine Gebote aus Liebe, aber er weiß genau, dass wir uns nicht immer daran halten werden, geschweige denn immer daran halten können. Und wenn wir scheitern, kommt er nicht und verpasst uns einen Strafzettel. Nein, er nimmt uns an die Hand und ermutigt uns liebevoll zu einem Neustart. Wenn ich so in der Bibel lese, dann zieht sich eins wie ein roter Faden durch die Seiten. Gott ging es nie um das bloße Befolgen von Regeln. Sein Fokus war es immer, uns nahe zu sein und innige Beziehungen zu uns Menschen zu leben. Ja, Jesus hat diejenigen sogar stark kritisiert, die zwar von außen betrachtet alle religiösen Anforderungen erfüllten, sich jedoch im Herzen Gott und seiner Liebe gegenüber verschlossen. Gott ist ein Beziehungsgott und er lädt jeden von uns ein, seine Tochter, seinen Sohn, seine Freundin, sein Freund zu werden. Es beruhigt mich persönlich und heimlich zu wissen, dass Gott mein Bestes im Sinn hat, dass seine Gebote mir dienen und dass seine Liebe zu mir dennoch nicht davon abhängt, wie gut ich darin bin, sie zu halten. Wie wunderschön ist der Gedanke, dass Gott nicht in völliger Gleichgültigkeit auf die Erde herabschaut und sich denkt, ach, macht doch, was ihr wollt, sondern dass wir ihm wichtig sind, dass mein und dein Wohl ihm so sehr am Herzen liegen, dass er uns hilfreiche Leitplanken fürs Leben mitgibt. Und dass mein Wert und meine Bedeutsamkeit für ihn stehen, schon lange, bevor ich irgendeine Regel befolgen kann und auch dann, wenn ich sie gebrochen habe.
Ihr hört jetzt meine Stimme erstmal für eine ganze Weile am Stück, denn auch die nächste Frage werde ich beantworten. Und hier geht es um die Frage, brauche ich als Christin überhaupt die Kirche? Ich meine, ich kann meinen Glauben doch auch einfach so für mich alleine leben, oder nicht?
Warum brauche ich als Christin die Kirche? Kann ich meinen Glauben nicht einfach so leben? Statistiken zeigen, dass mehr und mehr Menschen die Kirche verlassen und die Gottesdienste immer leerer werden. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das auch irgendwo verständlich. Es gibt schließlich genug Gründe, die Kirche zu meiden, bei all der Scheinheiligkeit, die so oft an der Tagesordnung ist. Deshalb ist die Frage meiner Meinung nach total berechtigt. Kann ich meinen Glauben als Christin denn nicht einfach für mich allein leben? Glaube ist was ganz Persönliches, etwas Privates zwischen dir und Gott. Aber ich denke trotzdem, es ist mehr als das. Denn in der Bibel lesen wir, dass wir in dem Moment, in dem wir zum Glauben an Jesus kommen, Teil von etwas Größerem werden. Gott fügt uns zu seiner Familie hinzu. Er ist der liebevolle Vater und andere Christinnen und Christen sind Schwestern und Brüder. Das bedeutet nicht, dass wir uns mit allen super verstehen müssen und Best Friends werden, aber es heißt, dass wir Verantwortung füreinander haben und dass wir auf eine Weise unzertrennlich zusammengehören. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir außerdem, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und interessanterweise bestätigen das aktuelle Forschungsergebnisse. So zeigen Studien zum Thema Einsamkeit, dass Menschen, die viel allein und isoliert sind, davon krank werden können und dass Einsamkeit sogar das Leben erheblich verkürzen kann. Das macht deutlich, wir sind nicht für den Alleingang gemacht. Es gehört zum Kern des Menschseins, in Gemeinschaft zu leben, mit anderen zusammen zu lachen, zu weinen, zu scheitern, zu wachsen. Und unter anderem deshalb hat Gott sich Kirche ausgedacht, um uns genau das damit zu schenken. Trotzdem haben wir ein gutes Recht, die Kirche zu kritisieren. Ja, Jesus selbst stellte religiöse Oberhäupter an den Pranger und ich bin überzeugt, nach seinem Vorbild sind wir sogar dazu aufgerufen, Ungerechtigkeit und Heuchelei in der Kirche scharf zu verurteilen und aufzuzeigen. Aber nicht von oben herab, die Kirche verabscheuend, sondern von innen als Teil von ihr. Nochmal, als Christinnen und Christen tragen wir Verantwortung füreinander und dazu gehört, Kritik zu äußern und uns gegen Missstände einzusetzen, gerade weil wir Teil dieser Familie sind. Ich persönlich habe schon wundervolle Momente in der Kirche erlebt, ermutigende Gespräche in harten Zeiten, Freunde, die für mich beten, wenn ich krank bin und die meine Freude mit mir teilen, wenn ich gute Nachrichten empfange. Genauso wie berührende Momente der Gastfreundschaft, als ich gerade frisch umgezogen war zum Beispiel und vieles mehr. Aber ich wurde auch schon von der Kirche schwer verletzt und hintergangen. Ich habe schon Tränen vergossen und Gottesdienste gemieden. Herzlose Worte von Gemeindeleitern haben mich wie Pfeile getroffen und Wahrheiten wurden hinter meinem Rücken verdreht. Und das tut unfassbar weh. Und wenn dir Ähnliches passiert ist, möchte ich, dass du weißt, du bist nicht alleine damit. Aber es ist für mich umso krasser zu wissen, dass Jesus diese unperfekte Gemeinde trotzdem liebt. Und zwar so sehr, dass er sich für sie am Kreuz hingegeben hat. Und noch mehr berührt es mich, wenn ich mir vor Augen führe, dass ich Teil dieser fehlerhaften Gemeinde bin. Denn auch ich habe Menschen in meiner Kirche schon verletzt und vor den Kopf gestoßen. Aber Gott verwirft mich nicht. Er vergibt mir und hält trotzdem zu mir. Und das bewegt mich, dasselbe bei meinen Brüdern und Schwestern im Glauben zu tun. Und wenn mir dafür die Kraft und die Liebe fehlen, dann wende ich mich an Jesus, denn er hat mehr als genug davon.
Und apropos Kirche, leider muss man gestehen, dass ja die Kirche nicht immer das allerbeste Bild abgegeben hat. Und deswegen hat Julia sich mit der Frage beschäftigt, warum sind so viele Christen so unchristlich und spiegeln teilweise gar nicht das wider, was sie doch glauben?
Warum sind Kirchenleute oft heuchlerisch, arrogant und verurteilend? Warum sind Christinnen und Christen oft wenig wie ihr Christus, obwohl die Bibel doch so viel von Veränderung spricht? Das frage ich mich auch oft. Ich wohne in Köln und bekomme hier viel vom Missbrauch in der Kirche mit. Aber so weit muss man ja auch gar nicht gehen. Immer wieder zerstreiten und spalten sich Gemeinden. Christinnen und Christen verletzen sich gegenseitig und man denkt, wie können die sich so verhalten? Ich frage mich das übrigens auch oft bei mir selbst. Wie kann ich so sein, obwohl ich doch Christin bin? Vielleicht seid ihr selbst von Christinnen oder Christen verletzt worden. Dann tut mir das wirklich sehr leid. Und danke, dass ihr trotzdem zuhört und nachfragt. Ich finde die Frage also überhaupt nicht leicht zu beantworten, auch weil sie mir selbst den Spiegel vorhält. Aber hier sind drei Gedanken, die vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen der Fragestellung etwas weiterhelfen können. Das Wichtigste zuerst. Wenn ihr religiöse Heuchelei kritisiert, habt ihr Jesus auf eurer Seite. Der hatte sehr, sehr scharfe Worte für alle, die dachten, sie seien etwas Besseres, nur weil sie fromm sind. Ablehnung von religiöser Scheinheiligkeit und Ausgrenzung und Machtmissbrauch sind christliche Werte. Man kritisiert die Christinnen und Christen also anhand ihrer eigenen Maßstäbe. Und darum ist Kritik gut und richtig. Ich glaube, deshalb brauchen wir Jesus, um einen objektiven Maßstab zu haben dafür, was gut und richtig ist. Es ist mir also gerade um der berechtigten Kritik willen wichtig, an Jesus festzuhalten. Zweitens, eine Frage, die zwar nicht immer weiter hilft, die aber trotzdem wichtig ist: Kennen die Leute, die behaupten, Christinnen oder Christen zu sein, Jesus eigentlich wirklich? Jesus selbst sagt, dass es Leute gibt, die ihn zwar Herr, Herr nennen, ihn aber nie wirklich persönlich kannten. Christ werden bedeutet ja, die Kontrolle abzugeben. Also zu sagen, Jesus hat das Sagen in meinem Leben. Nicht mehr ich, mein Machtstreben und mein eigener Vorteil. Ich weiß, ich bin nicht besser als alle anderen und kriege es eben nicht alleine hin. So eine Bescheidenheit ist herausfordernd und nicht jeder und jede ist dazu bereit. Ein etwas cheesy Vergleich. Man wird nicht zum Burger, nur weil man zu McDonald's geht. Genauso wenig wird man Christin oder Christ, nur weil man jeden Sonntag in die Kirche geht. Christsein bedeutet, Jesus zu vertrauen, eine Beziehung zu ihm einzugehen. Und das macht den Unterschied. Das ist auch das, was verändert, Stück für Stück. Dabei ist mir wichtig zu sagen, wir können nicht von außen beurteilen, ob jemand Christ oder Christin ist oder eben nicht. Das ist auch gar nicht unser Job. Jesus warnt, wir sollen ihn nicht richten und unterscheiden zwischen den wahren und den falschen Christen, weil nur Gott den Menschen wirklich ins Herz gucken kann. Dritter Gedanke, warum sind Christen nicht christlicher? Naja, beim Christsein gibt es keine Aufnahmeprüfung. Jesus sagt, jeder darf einfach so kommen. Du musst dich nicht vorher verändern, sondern die Einladung ist offen für alle. Jesus sagt, ich bin gekommen, gerade für die Kranken. Die Kirche ist also, um ehrlich zu sein, ein Ort, gerade für die schlechten Menschen. Es gibt keine Zugangsbeschränkung. Das nennen die Christen und Christinnen Gnade. Und ich glaube, diese Gnade zu erleben, das Leben mit Jesus zu teilen, ist das, was verändert. Manchmal von einem Tag auf den anderen. Meist aber ist der Moment, wenn man Jesus kennenlernt, der Beginn eines Veränderungsprozesses. Diesen Lebensstil von Jesus kennenzulernen. Christinnen und Christen sind absolut Work in Progress. Und da ist manchmal auch hilfreich, nochmal genau hinzuschauen, wo ist die Person überhaupt gestartet. Meine Kollegin Amy zum Beispiel erzählt, wie in ihrer Gemeinde in London eine Gang von Jugendlichen zum Glauben kam. Und die haben dann verkündet, wir sind ab heute die christliche Gang. Als Amy sie gefragt hat, was das überhaupt heißt, meinten sie, also von heute an werden wir keine Schusswaffen mehr mit uns rumtragen, sondern nur noch Messer zu unserer Verteidigung. Ist es christlich, Messer mit sich rumzutragen? Nein, absolut nicht. Aber für diese Jugendlichen war es Teil der verändernden Kraft von Jesus, dass sie ab heute nur noch Messer mit sich rumtrugen. Kirche und die Menschen in der Kirche sind absolut Work in Progress. Ein Theologe sagt, die Kirche hat im Stall begonnen und sie ist eine Stall geblieben. Das Neue Testament geht sehr offen damit um, dass die Kirche nicht voller Heiliger und Halbengel ist, sondern voller normaler Menschen, die versagen, die Fehler machen und Vergebung und Neuanfang brauchen. Und ich glaube, das ist so, damit klar ist, hier ist Raum für jeden.
Und als letztes geht es um das Thema Frauen und die Rolle der Frau im christlichen Glauben. Denn es gibt einige Bibelstellen, in denen es heißt, dass eine Frau nicht lehren soll. Pontes-Referentin Heike erklärt, was es damit auf sich hat.
Was ist mit den Bibelstellen, wo steht, dass die Frau nicht lehren soll? Danke für diese Frage. Ja, was heißt das jetzt, wenn im Neuen Testament die Rede davon ist, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen oder dass sie nicht lehren sollen? Wenn ich mich frage, wie ich eine Bibelstelle verstehen soll, dann ist ganz wichtig, dass ich mir sie im Zusammenhang vom gesamten biblischen Zeugnis anschaue. Wenn ich mich frage, was die Rolle der Frau ist, dann kann ich nicht nur eine einzige Bibelstelle heranziehen. Ich muss mir das ganze Bild vor Augen führen. Dahinter steht der Grundsatz, dass die Bibel sich selbst auslegt und dass man versucht, schwierige Stellen von anderen Stellen her zu verstehen. Deutlich ist im Neuen Testament, dass Frauen gelehrt und geleitet haben. Die Diakonin Phoebe hatte eine leitende Position in ihrer Gemeinde, Junia wird als Apostelin bezeichnet und Priska unterrichtet mit ihrem Ehemann gemeinsam einen jungen Christen. Es liegt also ein bisschen ein Widerspruch vor. Einerseits war es offensichtlich üblich, dass Frauen in leitenden Positionen waren. Andererseits gibt es diese Aussagen, wo steht, dass sie nicht lehren sollen oder dass sie schweigen sollen. Und auch wenn ich jetzt sage, ich nehme das wörtlich und ich setze das um, Frauen sollen nicht lehren. Auch dann gibt es ja bestimmte Bibelstellen, die meiner Auslegung widersprechen, weil sie es ja offensichtlich getan haben in der damaligen Zeit. Außerdem stellt sich praktisch die Frage, was genau Lehre ist und was für Frauen da noch okay ist und was nicht. Und auf diese Frage eine gut begründete Antwort zu finden, das ist gar nicht so leicht. Wenn ich in der Bibel lese und eine bestimmte Anweisung sehe, dann muss ich mich immer fragen, ist das zeitbezogen oder ist das allgemeingültig? Ist das so, dass zum Beispiel Paulus hier in eine bestimmte Situation hineinredet und es keinen Sinn macht, das heute direkt anzuwenden? Oder ist das eine allgemeingültige Aussage, die ich heute direkt so anwenden soll? Um das herauszufinden, muss ich mir das gesamtbiblische Zeugnis, aber auch den direkten Kontext anschauen. Was ist also der Kontext vom 1. Timotheusbrief, wo steht, dass die Frau nicht lehren soll? Aus dem Brief wird deutlich, dass es problematische Lehren gab, die bekämpft werden mussten. Bei den Männern werden Geldgier, Neid oder endlose Streitereien kritisiert. Und bei den Frauen haben wohl einige Erzählungen, Mythen, Geschlechtsregister und alle möglichen Gerüchte und komischen Lehren weitererzählt und sie haben sich gegen das Heiraten und Kinderkriegen ausgesprochen. Das hat ziemlich viele Probleme erzeugt. Es könnte sein, dass die falschen Lehren unter den Frauen emanzipatorische Tendenzen verstärkt haben. Dass sich Frauen an der kulturellen Norm im Römischen Reich orientieren, das war total wichtig, damit die Gemeinden nicht völlig in Verruf kommen. Es war üblich, dass religiöse Gemeinschaften, bei denen sich die Frauen nicht unterordnen, dass sie ziemliche Probleme mit den römischen Autoritäten bekommen haben. Vor diesem Hintergrund werden Männer aufgefordert, mit einer bestimmten Haltung zu beten. Und die Frauen, die werden aufgefordert, dass sie sich bescheiden und angemessen anziehen sollen und dass sie zu Hause in geistlichen Themen unterrichtet werden. Sie sollen sich in Stille unterordnen, nicht lehren und nicht über Männer herrschen. Ein bisschen so, wie das im 1. Korinther 14 auch erwähnt wird. Auch dort werden die Frauen aufgefordert zu schweigen und zu Hause ihre Männer zu fragen. Der Bereich der Frau, das war damals traditionell das Haus. Sie waren schlechter gebildet und sie waren es nicht gewohnt, in der Öffentlichkeit zu lernen. Weil sie solche Situationen überhaupt nicht gewohnt waren, deshalb haben sie sich dann häufig auch nicht angemessen verhalten. Auch der Blick aufs Griechische hilft in diesem Fall. Im entsprechenden Vers, da steht ja, ich erlaube einer Frau nicht, dass sie lehrt oder sich über einen Mann stellt. Man könnte auch sagen, dass sie über einen Mann herrscht. Und das griechische Wort authentheo, herrschen, das beschreibt eine negative Art, wo jemand gegen seinen Willen zu etwas gezwungen wird. Es gibt überhaupt keine Belege dafür, wo mit diesem Wort eine positive Art zu leiten verbunden wird. Hier geht es also nicht um pastorale Aufgaben, sondern es geht um eine negative Form, einen anderen Menschen zu beherrschen. Authentheo ist niemals eine jesusgemäße Form von Leitung. Auch den Männern wäre das nicht erlaubt. Wenn ich also den Kontext analysiere und mir die Bedeutung von zentralen griechischen Wörtern anschaue, dann spricht ganz viel dafür, dass es hier um das Verhalten bestimmter Frauen in einem bestimmten kulturellen Kontext in Ephesus geht. Hier wird nicht eine allgemeine Regel aufgestellt, sondern hier wird in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Dafür spricht auch das Gesamtbild von neutestamentlichen Aussagen. Sonst wäre das ein Widerspruch, denn Frauen haben ja damals gelehrt und geleitet und gepredigt. Es gibt meiner Meinung nach also gute Gründe dafür, dass es keinen Sinn macht, diese Aussage, dass die Frau nicht lehren soll, auf heute anzuwenden. Ich denke, dass es absolut im Sinne von Jesus ist, dass Frauen heute lehren, leiten und predigen.
Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Dankeschön fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch eine richtig wichtige Info für euch. Und zwar kann ich euch jetzt schon freudig mitteilen, dass es eine weitere Staffel Kopfknistern geben wird. Aber dafür brauchen wir eure Hilfe. Denn auch in der nächsten Staffel wird es wieder Q&A-Folgen geben. Und da möchten wir eure persönlichen Fragen beantworten. Deshalb sendet uns unbedingt eine Mail an kopfknistern@pontisinstitut.org und stellt uns eure Fragen rund ums Thema Gott, Glaube und was dazu gehört. Wir freuen uns sehr drauf, diese Fragen dann in der neuen Staffel zu beantworten. Dann möchte ich euch noch kurz auf unseren Online-Kurs hinweisen. Vielleicht kennt ihr schon die Pontis Akademie. Das ist ein Online-Kurs, in dem wir euch zeigen, euch selbst auch mit kritischen Fragen an den christlichen Glauben zu beschäftigen und diese Fragen gut und auf eine intellektuell ansprechende Weise beantworten zu können. Mehr Info dazu gibt es unter pontisinstitut.org/akademie-online. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann!